Faszination Himmel. Vom Himmel fasziniert zu sein, ist eine große Bereicherung für unser Leben. Je faszinierter wir vom Himmel sind, je freudiger leben wir eigentlich. Wenn wir uns dessen bewusst sind, was uns Gott versprochen hat, desto mehr Freude werden wir unterwegs sein. Und deshalb fordert Paulus die Christen auf, sich auf den Himmel zu konzentrieren. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Also eine Konzentration auf dem Himmel. Natürlich muss man eine gewisse Vorstellung haben, um sich auf das zu konzentrieren, was kommt. Ich kann mich ja nicht auf etwas konzentrieren und ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich konzentriere mich einfach mal da drauf. Aber dann, also wir müssen ja unser Hirn in unserem Glauben ja nicht ausschalten, zum Glück. Weil Gott hat uns eigentlich ein Hirn gegeben, dass wir denken können. Also er erwartet uns nicht, dass wir uns auf etwas konzentrieren, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, sondern eine gewisse Vorstellung vom Himmel muss man haben, sonst kann man seine Gedanken nicht auf den Himmel ausrichten. Und Paulus selbst war mit Leib und Seele auf dieses Ziel ausgerichtet. Nach Philippi schreibt er, eins tue ich, lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Mit ganzer Kraft laufe ich dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also er hat eine ganz klare Vorstellung, also er rennt auf das Ziel hin. Und was ist das Ziel? Teilhabe an der himmlischen Welt. Er hat eine Vorstellung gehabt, wohin er springt. Er wusste, Gott wird seinen Kindern die Welt in Besitz geben. Und dahin renne ich, dahin konzentriere ich mich, auf das richte ich alles aus. Paulus hatte diese konkrete Vorstellung. Er wusste, wie der Preis ungefähr aussieht. Ihm war klar, wenn es etwas gibt in dieser Welt, für das es sich zu leben lohnt, etwas, was es sich lohnt anzustreben, dann ist es der Einzug in den Himmel. Dorthin wollte er kommen. Aus eigener Kraft schaffte das Paulus nicht und schaffen es wir nicht. Wir werden nie aus eigener Kraft in den Himmel kommen. Wir haben es einzig und allein Jesus zu verdanken, dass wir da hinkommen und dass wir auf dieses Ziel hinleben können und in diese neue Welt kommen werden. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat er uns sozusagen die Tür zum Himmel aufgestoßen. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass die Bibel uns deutlich aufzeigt, dass Gott uns einen neuen Körper geben wird und dass er eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird. Der Himmel wird demnach die neue Erde sein. Das ist vielleicht für viele von uns ein ungewöhnlicher Gedanke. Der Himmel wird eine neue Erde sein. Gott hat uns geschaffen, um auf der Erde zu leben. Das ist der Lebensraum. Und wenn er alles neu macht, dann bleibt er bei der Idee. Er lässt uns auf der Erde leben, eben auf der neuen Erde. Dort werden wir unser Leben verbringen. Nun ist durch die Sünde unser Körper und die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Und Gott wird das eben in einer neuen Welt, in einem neuen Körper, einer neuen Welt, eine neue Erde und einen neuen Himmel wiederherstellen. Das verkündigte auch Petrus im Tempel in der Halle Salomos, sagte er den Leuten, die ihm zuhörten, Jesus ist, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt, dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles, was? Wiederhergestellt wird. In dem alles wiederhergestellt wird. Er sagt nichts, in dem das Alte komplett verworfen wird und Gott etwas ganz Neues schaffen wird. Dass wir ganz anders leben werden, dass wir nicht mehr zwei Arme und zwei Beine haben werden, sondern dass wir irgendwie rumfliegen oder weiß ich was, oder so uns irgendwo hinbeamen, mal beam ich mich dahin, mal beam ich mich dorthin, wie man das in Filmen sehen kann. Nein, er wird das wiederherstellen. Was wird er wiederherstellen? Das, was er von Anfang an geschaffen hat. Wiederherstellen. Wie Gott das schon von langem durch seinen Heiligen, seine heiligen Propheten angekündigt hat. Gott hat das schon lange, und das haben wir letzten Sonntag gehört, und wer jetzt das noch genauer wissen will, der kann die Predigt nachhören. Man kann das übrigens meistens vom Sonntagabend, Montagmorgen an auf unserer Homepage www.fgzürich.ch, also fg-zuerich.ch, dort auf Gottesdienst, dann auf Predigen, und dann habt ihr eigentlich die Predigt vom Sonntag am Sonntagabend oder Montag. Ich möchte einfach denen sagen, die jetzt das vielleicht dann hören, auf einer MP3, es ist noch viel besser, wenn man in den Gottesdienst kommt. Also die Idee ist nicht, dass dann die Leute am Sonntag sagen, oh, ich schlafe aus, die Predigt, die kann ich mir ja nachher am Abend reinziehen und dann mache ich mir meine persönliche Andacht. Gottesdienst ist mehr als nur eine Predigt zu hören. Also, heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was werden wir tun? Natürlich ist die Vorstellung, wir würden im Himmel vorwiegend singen und beten, für viele keine wirklich attraktive Vorstellung. Selbst für Leute, die sehr gerne singen, kann die Vorstellung, eine Ewigkeit lang sich einzig und allein mit Singen zu beschäftigen, eine frustrierende Vorstellung sein. Also ich fände das nicht so attraktiv. Ich singe auch noch gerne, aber ohne Ende zu singen, ich weiß nicht. Und selbst wenn mir noch jemand sagen würde, ja, aber wenn du dann im Himmel bist, dann wirst du das bestimmt gerne tun, dann wirst du nichts anderes lieber tun als das. Selbst das könnte meine Freude, in den Himmel zu kommen, nicht gewaltig steigern. Ich würde einfach denken, okay, wenn das so ist, ist das nett, ich hoffe, ist ja so. Aber es gibt nichts Prickelndes dabei. Natürlich werden wir singen, aber wir werden nicht nur singen. Wenn wir in der Bibel genau hinschauen, entdecken wir, dass die Vorstellung von Anbetungslieder ohne Ende nicht richtig ist. Wir werden schon singen, aber nicht unbedingt als Hauptbeschäftigung. Übrigens wird Anbetung ein wichtiger Teil des Lebens sein im Himmel. Aber Anbetung ist auch ein wichtiger Teil im Leben heute. Das heißt, auch heute ist Anbetung ja nicht einfach, wir singen Anbetungslieder. Sondern Anbetung ist unser ganzes Leben, ist eine Anbetung Gottes. Wenn ich ehrlich bin, ehrlich lebe, dann ehre ich Gott durch meine Ehrlichkeit und ich bete ihn an. Also unser ganzes Leben ist Anbetung. Anbetungslieder ist einfach ein Teil davon. Aber unser ganzes Leben, das kennen wir ja, wenn wir als Christen schon jahrelang unterwegs sind, wissen wir ja, wir sollen ein Leben zur Ehre Gottes führen. Wenn wir das Leben zur Ehre Gottes führen, dann beten wir Gott an. Und genauso wird es auf der neuen Erde sein, werden wir durch unser Leben Gott anbeten und ihn ehren. Also letzten Sonntag habe ich erklärt, dass es ein wichtiges Auslegungsprinzip gibt, das ich verfolge in diesen Fragen, das Prinzip der Kontinuität. Gott hat die Welt erschaffen, er fand, dass alles sehr gut geworden ist und was nun durch die Sünde von Adam und Eva kaputt gegangen ist, will Gott wiederherstellen. Das heißt, er wird nicht alles fundamental anders machen. Die neue Welt, der neue Himmel wird für uns vieles Bekanntes sein. Ich bin sogar überzeugt, dass die neue Erde auch rund ist wie diese Erde. Denn so hat sie Gott geschaffen. Also es wird einfach wiederhergestellt werden. Also Gott lässt seine ursprüngliche Idee nicht fallen. Jetzt habe ich diese Erde gemacht, jetzt mache ich eine neue Erde, aber die ist dann achteckig. Oder zwölfeckig, 12 Stämme Israels. Oder wie man das halt dann sich ausdenken will. Nein, er macht sie neu. Gut, wenn sie dann achteckig oder zwölfeckig ist, habe ich auch nichts dagegen. Auch dann wird sie funktionieren, weil Gott das perfekt machen wird. Aber es ist anzunehmen, dass das sehr, sehr ähnlich ist. So müssen wir bei der Frage, was wir im Himmel tun werden, auch einmal sehen, was Gott den Menschen zu Beginn der Schöpfung für eine Aufgabe gegeben hat. Gott sagt, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft, alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Der Mensch soll die Erde besitzen. Übrigens, dieser Begriff besitzen, die Erde besitzen, er gibt sie zum Besitz, heißt es auch in Bezug auf die neue Erde, Gott wird uns die neue Erde und den neuen Himmel zu Besitz geben. Genau dasselbe in der Schöpfung. Auch die neue Erde wird zum Besitz der Menschen gegeben. Wir haben dort die Aufgabe, wie heute eigentlich auch, mit der Welt verantwortlich umzugehen. Wir sollen die Erde, uns auf der Erde verbreiten und wir sollen die Erde verwalten, nicht zerstören. Also der Mensch ist verantwortlich für die Erde. Und wie ernst es Gott damit ist, zeigt eine fast unscheinbare Begebenheit. Gott gab nämlich den Adam die Kompetenz, den Tieren Namen zu geben. Damit zeigt Gott, dass auf dieser Erde der Mensch die Erde in Besitz nimmt. Übrigens ist das ein sehr kreativer Akt, eine sehr kreative Aufgabe. So formte Gott aus Erde die Tiere des Feldes und die Vögel, dann brachte er sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er jedes Einzelne nennen würde, denn so sollten sie heißen. Der Mensch hat die Aufgabe bekommen, den Tieren die Namen zu geben, damit sagt Gott eigentlich ganz deutlich, ihr habt die Herrschaft, die Verantwortung auf dieser Erde. Ihr könnt bestimmen, wie die Tiere heißen. Ich mache sie euch, aber ihr könnt sagen, wie sie heißen. Aber auch die Pflege des Garten Edens wurde Adam anvertraut. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Gott hat uns also geschaffen, dass wir arbeiten können und sollen. Wir sind also nicht zum Faulenzen geschaffen. Paradies ist nicht das Schlaraffenland, wo einem die Bananen in den Mund wachsen, sondern wir sind da zum Arbeiten. Ein Mensch, der nur faulenzt, wird nie glücklich und zufrieden werden, nie. Er lebt dann nämlich an seiner Bestimmung vorbei. Wer an seiner Bestimmung vorbeilebt, wird kein erfülltes Leben haben. Und wer ein Leben lang faulenzt, der wird am Schluss verfaulen. Der wird weder glücklich noch sonst irgendwie sein, sondern der wird im höchsten Grad depressiv und frustriert sein. Wir sind Ebenbilder Gottes und Gott selbst ist bis heute immer am Wirken. Gott ist nicht untätig und er faulenzt schon gar nicht. Nun, leider wurde diese Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die Gott uns Menschen übertrug, durch die Sünde massiv erschwert. Gott sagte Adam nach der Sünde, was sich in seinem Leben verändert. Deinetwegen ist der Acker verflucht, mit Mühsal wirst du dich davon ernähren dein Leben lang. Das Leben, das Gott ursprünglich geschaffen hat, ein Leben in Fülle, ist durch die Sünde zerstört worden und jetzt ist das Leben zum Überlebenskampf geworden. Jetzt muss der Mensch ums Überleben kämpfen. Und wie unsicher und mit wie viel Ängsten das verbunden ist, erleben wir ja heute in der jetzigen Wirtschaftskrise. Wir können heute noch nicht abschätzen, wohin diese Krise uns führen wird. Wir hoffen natürlich alle, wir werden sie einigermaßen gut überstehen. Aber wir sind uns oft gar nicht bewusst, wie privilegiert wir heute unsere Generation lebt, in diesem Land, wo wir leben. Wir denken kaum mehr, dass wir einen Überlebenskampf zu führen haben. Wir leben im Überfluss. Aber schon viele Generationen mussten erleben, dass der Überfluss verschwand. Und das Leben bleibt ein Überlebenskampf. Da müssen wir nur in andere Länder schauen. Da kämpfen Menschen wirklich nur ums nackte Überleben. Das ist die Folge der Sünde. Aber das war nicht Gottes ursprüngliche Idee. Seine ursprüngliche Idee war, dass wir die Welt besiedeln und die Welt gestalten und verwalten, dass wir uns erfreuen an der Welt. Geschaffen als Ebenbilder Gottes sind wir eben Gott ähnlich, und eine besondere Fähigkeit Gottes kommt bis heute bei uns Menschen zum Tragen. Und welche ist das? Was sieht man bei uns Menschen, was eigentlich auf die Ebenbildlichkeit Gottes hinweist? Wir sind schöpferisch tätig, ja. Wir sind kreativ. Kein anderes Wesen in dieser Welt, kein Tier, auch die sagen, Tier und Menschen seien gleich. Das stimmt einfach nicht. Der Unterschied ist gewaltig. Kein Tier ist so kreativ und konstruktiv und schöpferisch tätig wie der Mensch. Was der Mensch alles geschaffen hat, ist unglaublich. Wie Gott schafft Neues. Er ist ein unbeschreiblicher Konstrukteur, und genau diese Fähigkeit kann man bei uns Menschen entdecken. Selbst in der gefallenen Schöpfung, in der gefallenen, gelingen den Menschen erstaunliche Dinge. Kreativität und Schöpfungskraft finden kein Ende. Es ist erstaunlich, was die Menschen über die Jahrtausende entwickelten. Häuser bauten, und zwar nicht nur Hütten, Häuser, Hochhäuser, die hochkompliziert sind, um überhaupt, dass sie stehen bleiben und dass sie nicht zusammenfallen und dass die richtig belüftet sind. Das ist hochkomplex. Brücken, Autos, Flugzeuge, Medizin, Computer, die ganze Telekommunikation, Musik. Es hat kein Ende. Wir warten immer auf die nächste Entwicklung, auf das, was man noch herausfindet. Eine endlose Entwicklung, schöpferische Tätigkeit des Menschen. Es geht immer weiter. Man meint, jetzt sind wir am Ende. Besseres kann man nicht mehr herausfinden. Und was kommt? Noch etwas Besseres. Haben wir Speicher entwickelt. Also, ich meine, die das verfolgt haben, was früher in einem großen Raum ein Speicher war, das tragen wir heute in der Tasche. Das hat niemand geglaubt. Als man mir gesagt hat, vor 20 Jahren, einmal werden auf so Scheiben Filme sein, habe ich gedacht, wie soll denn das gehen? Ja, heute haben wir Scheiben, wir tragen Filme, die 2-3 Stunden laufen, mit Musik, allem beste Tonqualität. Und es wird weiter und weiter und weiter gehen. Das ist die Kreativität, die Schöpfungskraft des Menschen, die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott. Der Mensch ist sehr kreativ. Kein anderes Geschöpf auf der Erde ist so kreativ wie der Mensch. Und das kommt, und ich muss es einfach nochmal sagen, es kommt einzig und allein deshalb, weil wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Für mich eigentlich der durchschlagendste Beweis, dass der Mensch nicht ein höher entwickeltes Tier ist, sondern dass das, was die Bibel sagt, stimmt. Er ist ein Ebenbild Gottes. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Also Gott befähigt Menschen mit besonderen Gaben, auch heute sogar mit Gaben im Kunsthandwerk. Als es um den Bau der Stiftshütte ging, holte man einen begabten Mann, der die ganze Gestaltung leiten sollte, diese Stiftshütte. Im 2. Buch Mose heißt es, der Herr hat Bezalel, den Sohn von Uri und Enkel von Hur, vom Stamm Juda dazu bestimmt, die Arbeiten für sein Heiligtum in eigener Verantwortung durchzuführen. Ganz interessant, dieses Dings, in eigener Verantwortung. Nicht ferngesteuert. Gott hat ihn befähigt, und in eigener Verantwortung kann er handeln. Ebenbilder Gottes handeln in eigener Verantwortung vor Gott, aber nicht ferngesteuert. Gott sitzt nicht an einem großen Schaltpult und steuert uns. Jürg mal so durch und dann mal da durch. Oder er steuert mich jetzt nicht, wenn ich hier vorne, wie ich um den Tisch laufe. Das macht Gott nicht. Er hat mir die Verantwortung übertragen und traut mir das hoffentlich zu. Er hat ihn mit seinem Geist erfüllt, ihm Weisheit und Einsicht gegeben und ihn zu jeder handwerklichen und künstlerischen Tätigkeit befähigt. In der gefallenen Schöpfung. Wenn es schon in der vergänglichen Schöpfung so viele vielseitige Begabungen gibt, wie werden erst recht in der neuen Welt die Gaben und Fähigkeiten von uns zum Ausdruck kommen? Ich glaube nicht, dass Gott, der den neuen Himmel und die neue Erde schafft, uns alles hinzaubern wird. Sagen, du hättest gerne ein Haus, zack, da steht's. Oder du hättest gerne ein Zimmer mehr, okay. Oder hast du lieber unten? Okay, das ist so die Vorstellung, die wir vielleicht haben, so eine diffuse Vorstellung. Vielmehr werden begabte Menschen die Projekte leiten und durchführen, genauso wie das bei der Stiftshütte war. Wir werden von Gott befähigt sein, diese neue Welt zu gestalten. Das wird interessant und spannend sein. Gott schenkt ja auch uns Christen viele verschiedene und besondere Gaben, die wir für die Gemeinde einsetzen können. Es wäre doch sehr komisch, wenn auf der neuen und vollkommenen Erde die Vielfalt an Begabungen verschwinden würde, wenn alles über einen Leis geschlagen würde. Jetzt haben wir in der gefallenen Schöpfung eine enorme Vielfalt. Wir haben eine Begabungsvielfalt. Und im Himmel soll einfach alles eingeebnet werden. Das ist ja komisch. Im Himmel ist es ja noch vollkommener. Also wird es noch abwechslungsreicher, noch vielfältiger sein, als es hier ist. Es wird einfach perfekt sein. Natürlich werden wir diese Fähigkeiten und Begabungen einsetzen, sonst wäre es ja langweilig. Und wenn wir die Gaben einsetzen, werden wir logischerweise arbeiten. Die Arbeit wird aber nicht von Stress und vom Überlebenskampf bestimmt sein, wie das heute der Fall ist. Wir werden nicht ums Überleben kämpfen, sondern wir werden Beschäftigungen nachgehen, die uns erfüllen und deren Herausforderungen wir bewältigen können. Die Arbeit wird uns große Freude machen. Wir werden hochmotiviert unsere Aufgaben erfüllen. Was wir genau machen werden, kann ich natürlich mit Bestimmtheit nicht sagen. Doch kann ich mir gut vorstellen, dass auf der neuen Erde Häuser gebaut werden, Möbel konstruiert, Musik komponiert und so weiter und so fort. Die Ingenieure, die können ihre Bauten ausdenken, die können planen. Viele Menschen, die auf dieser Erde ein ganz anderes oder etwas ganz anderes machen mussten, das gar nicht ihren wirklichen Fähigkeiten und Begabungen entspricht, das kann sein, weil es die wirtschaftliche Situation gar nicht zulässt, weil es die politische Situation nicht zulässt, weil sie ja verfolgt werden als Christen. Man weiß auch in Russland, dass Leute, die hochbegabt waren, ihren Beruf nicht ausführen konnten, nicht studieren durften, weil sie an Jesus glaubten. Die werden alle ihre Begabungen im Himmel ausleben können. Dort gibt es keine Einschränkungen mehr. Auf der neuen Erde werden sie ihre Fähigkeiten und Begabungen einbringen können. Sie werden das tun, was ihnen Freude macht. Es wird vermutlich Komponisten geben, Musiker, Ingenieure, Wissenschaftler, Lehrer, Handwerker und so weiter. Selbst wenn wir nicht wissen können, wie diese Welt einmal genau funktionieren wird, eines ist ganz gewiss, es wird spannend und interessant sein. Es wird eine Welt sein, die sich immer weiterentwickelt, ohne dass Klimaprobleme entstehen, ohne dass wir mit der Umweltverschmutzung ein Problem bekommen. Es wird eine vollkommene und perfekte Welt sein. Es wird, so würden wir heute sagen, eine ökologische Welt sein. Eine Welt, in der aufgebaut wird, ohne gleichzeitig zu zerstören, wie wir das heute tun. Kürzlich, als ich an einer Musical-Aufführung von Adonia war, da gab es so eine Band, da habe ich da zugehört und mein Kindertraum ist ja Schlagzeug spielen. Ich habe einfach gern Schlagzeug. Ich Wenn ich irgendwo bin und irgendwo eine Band spielt, dann höre ich am besten das Schlagzeug. Ich würde am liebsten auch hinsitzen und losschlagen, aber ich schlage eben dann daneben. Aber ich habe das sehr gerne, wenn jemand sehr gut Rhythmus spielen kann und wenn er das Schlagzeug beherrscht, das fasziniert mich. Und dann bin ich so da gesessen und habe gedacht, vielleicht werde ich ja im Himmel Schlagzeug spielen können. Vielleicht habe ich dann die Zeit, Schlagzeug zu spielen und meinen Traum zu erfüllen. Vielleicht interessiert mich dann das nicht mehr, aber vielleicht kann ich dort Schlagzeug spielen. In einer Musikgruppe unterwegs sein. Das wäre doch Plausch. Das fasziniert mich. Das freut mich. Zu wissen, ich werde etwas tun können. Ich werde mich entwickeln können. Das ist die neue Welt, wird interessant und spannend sein. Nicht langweilig, da war ja, was kommt jetzt als nächstes? Ja, welche Vorstellung muss ich jetzt wieder angucken? Und jetzt muss ich da wieder mitsingen. Ah ja, und da müssen wir noch beten. Und das eine Ewigkeit lang. Nein, das wird spannend sein. Wir werden elektrisiert sein. Dass wir auf der neuen Erde arbeiten werden, ist auch für Jesus klar. Deshalb hat Andreas Simank dieses Gleichnis gelesen. Er erzählt ja die Geschichte von diesem Mann, der sein Königtum quasi eingesetzt werden will, verreist und seinen Dienern einen größeren Geldbetrag zurücklässt und sie beauftragt, damit zu arbeiten. Und als er zurückkam, ließ er die Diener kommen und er ließ, sie mussten dann sagen, was sie damit erreicht haben, und dem Erfolgreichsten sagte er Folgendes, und das ist sehr aufschlussreich. Sehr gut bist du, tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Verwalter von 10 Städten. Und einen anderen setzt er über 5 Städte. Jesus beschreibt mit diesem Gleichnis, wie es sein wird, wenn er vom Vater zurückkommt. Also wenn der Himmel anbricht. Und jetzt sagt er, dann werden diese Diener, der Erfolgreichste, wird über 10 Städte gesetzt. Das heißt, auf der neuen Erde wird Jesus die Stadtpräsidenten einsetzen. Gibt es keine demokratische Wahl. Dann wird Jesus die einsetzen, wo er denkt, die werden das gut machen. Welche Städte, weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht Schlieren oder so Stadtpräsident von Schlieren werde, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist interessant, was Jesus hier in Aussicht stellt. Er stellt nicht in Aussicht, du wirst dann einfach ausruhen in der Ewigkeit, sondern du wirst eine verantwortungsvolle Aufgabe bekommen. Und in der Offenbarung heißt es ja auch, am Schluss der Offenbarung, Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig faulenzen, ausruhen, regieren. Sie werden regieren. Wir werden also eine verantwortungsvolle Aufgabe bekommen. Wir werden regieren. Wir werden etwas zu tun haben. Und zwar wird uns das faszinieren, was wir dann tun werden. Und es wird garantiert unseren Begabungen entsprechen. Da bin ich überzeugt. Und es wird eine Welt sein, die sich weiterentwickelt. Entwicklung ohne Ende. Wie eigentlich auch unsere Welt. Nur ist die Entwicklung, die die neue Welt macht, eine vollkommene Entwicklung. Und wir werden auch in der neuen Welt immer wieder staunen über das, was entsteht. Über das, was Menschen können. Wie Gott uns begabt hat und wie wir uns ergänzen können. Das wird alles spielen. Wir werden alle auch verschieden begabt sein wie heute. Und wir werden mit dem Unterschied vielleicht, dass wir dann nicht neidisch sind auf die Gabe des anderen, sondern dass wir uns freuen, wenn der andere etwas gut macht. Aber das vielleicht nächstes Mal, wenn, werden wir treffen. Nächsten Sonntag. Natürlich werden wir auf der neuen Erde nicht nur arbeiten. Vor allem wird der Arbeitsrhythmus nicht von der Marktwirtschaft diktiert. Gewinnmaximierung wird kein Thema mehr sein. Das Leben wird nicht nur aus Arbeit bestehen und der Mensch wird nicht über die Arbeit und über den Beruf definiert werden. Wir werden genügend Zeit zur Erholung haben. Erholung in einer wohltuenden Art und Weise, wie wir uns das heute kaum vorstellen können. Erholung und sich ausruhen zu können, gehört auch zu den grundlegenden Ideen Gottes. Gott selbst ruhte, nachdem er die Welt erschaffen hatte. Am siebenten Tage hat Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass er sich Zeit nahm, sich über das eben Geschaffene zu freuen und es zu genießen. Übrigens ist auch etwas genießen zu können eine Gabe Gottes. Wenn mir das nicht glaubt, muss das Buch Prediger aufmerksam lesen. Es ist eine Gnade Gottes, wenn man etwas haben kann und in der Lage ist, es zu genießen. Das ist eine Gabe Gottes. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott auch das, was er geschaffen hat, jetzt einfach mal angeschaut hat und sich darüber gefreut hat. Jedenfalls führt er dann auch die Ruhe als ein allgemeines Prinzip des Lebens ein. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Und wenn wir dann einmal auf der neuen Erde ankommen werden, dürfen wir zuerst einmal uns ganz tüchtig ausruhen. Das heißt es in der Offenbarung: Aus dem Himmel hörte ich eine Stimme, die mir befahl, schreibe, glücklich zu nennen sind die, die dem Herrn bis zu ihrem Tod treu bleiben. Das gilt von jetzt an mehr als je zuvor. Ja, ich sage, der Geist, sie werden sich von aller Mühe ausruhen, denn was sie getan haben, wird nicht unbelohnt bleiben. Also wir können mal richtig durchatmen, richtig ausruhen. Ausruhen in einer Qualität, wie wir uns das wirklich nicht vorstellen können. Erholung und Ausruhen muss aber nicht ein passives Herumsitzen sein. Wir können uns erholen, indem wir ein großes Fest genießen, zum Beispiel. Kaum kommen wir auf der neuen Erde an, werden wir zu einem großen Hochzeitsfest eingeladen. Es ist die Feier, bei der die Zusammenführung der Christen mit ihrem Herrn Jesus Christus gefeiert wird. Das Hochzeitsmahl. Und in der Offenbarung wird gesagt, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Also wir werden da essen. Wir werden, also die größte Hochzeitsfeier, die wir je erlebt haben und erleben können, wird auf der neuen Erde sein. Das wird aber nicht das einzige Fest sein, das wir auf der neuen Erde feiern werden. Der Prophet Jesaja weist darauf hin, dass die Menschen regelmäßig nach Jerusalem reisen werden, um dort Gott die Ehre zu erweisen. Jeden Neumond und Sabbat werden die Bewohner der ganzen Erde zu meinem Heiligtum kommen und sich vor mir, dem Herrn, niederwerfen. Wie wir das von den Wallfahrten vom Volk Israel aus dem Alten Testament wissen, sind mit Anbetung Gottes in Jerusalem große Festessen verbunden. Es gibt sogar diese Begebenheit, wo es heißt, wenn jemand zu weit von Jerusalem weg ist, soll er das, was er an Essen nach Jerusalem hätte bringen wollen, verkaufen und das Geld mitnehmen. Und was soll er mit dem Geld machen in Jerusalem? Soll er es dem Tempel spenden? Was muss er machen?
Wieder Sachen kaufen zum Essen und genießen.
Und was für Sachen? Sachen nach deines Herzens Lust. Auf das, was du Lust hast. Kaufe das, was du Lust hast und genieße es. Das heißt, sich vor Gott niederzuwerfen, Gott anzubeten, heißt selber auch am Leben sich zu erfreuen. Das ist etwas, was uns oft gar nicht in den Kopf hineingeht. Aber da müsst ihr mal das Alte Testament vielleicht auch mal etwas genauer untersuchen. Das ist interessant. Also wir werden bei diesen Festtagen sogar mit ganz bekannten Leuten am selben Tisch sitzen. Wir werden vieles Überraschendes erleben. Viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische setzen. Stellt euch vor, das sage ich dann nächstes Mal noch mehr dazu. Ihr sitzt am Tisch und schräg auf der anderen Seite sitzt der Abraham. Also, da kippt man fast vom Stuhl im Fall. Der Abraham, der Vater des Glaubens. Und wir werden essen, und ich kann euch sagen, es wird ein feines Essen sein. Lebensmittelvergiftung ist etwas von der alten Welt, nicht von der neuen. Fettleibigkeit gehört in die alte Welt, nicht in die neue. Weil die Sünde hat keine Macht mehr auf der neuen Erde. Natürlich können wir uns nicht alles vorstellen und ausmalen, wie es einmal sein wird. Die neue Schöpfung wird so neu sein, dass wir uns einerseits darin wiedererkennen und vieles uns an die vergängliche Schöpfung erinnern wird. Aber die neue Schöpfung wird jedoch alles dermaßen komplett überstrahlen von allem, was wir uns überhaupt ausdenken können, dass wir einfach eine Ewigkeit lang fasziniert sein werden von dieser neuen Welt. Wir werden nicht genug bekommen. Die neue Welt wird uns immer wieder überraschen. Eines ist klar, wir werden große Feste feiern. Und schon heute feiern wir Feste. Und die Menschen freuen sich daran. Sonst würde unser Zürichfest und unser Sechseleute nicht so viele Leute anziehen. Menschen feiern gerne. Offenbar hat Gott das sich auch so gedacht. Und in unseren Kreisen sind besonders Festgottesdienste, Konferenzen, die gut vorbereitet sind und gut gehalten werden, beliebt. Aber was auch immer auf dieser Erde Interessantes und Faszinierendes an Feiern angeboten wird, wo wir nur staunen, was möglich ist. Wir staunen sogar an christlichen Konferenzen, zu was Menschen fähig sind. Wo man denkt, da bist du ja schon ein bisschen im Himmel. Ich sage euch eins, der Himmel wird das absolut voll toppen. Dass wir noch viel gewaltiger sein als das Gewaltigste, was wir als Menschen hier auf dieser Erde zustande kriegen. Und wir kriegen viel zustande, muss man ehrlich sein. Es ist gigantisch, was Menschen auch im Bereich Feste veranstalten können. Aber diese Feste im Himmel, die werden alles übertreffen. Es wird interessanter und faszinierender sein. Selbst die größten Feuerwerke, die wir veranstalten, werden in der neuen Welt weit übertroffen werden. Auf dieser Erde ist alles nur ein bescheidener Abglanz von dem, was wir einmal an Festen in der neuen Welt erleben werden. Die Freizeitgestaltung auf der neuen Erde wird interessant, erholsam, befriedigend und faszinierend sein. Ich bin auch überzeugt, wobei das ist hypothetisch, aber trotzdem bin ich überzeugt, wenn es dann halt nicht so ist, ist es nicht so, aber ich bin überzeugt, für die Sportler, ihr könnt Sport treiben dort. Werdet vielleicht sogar schwitzen und nicht jeder wird gewinnen. Also es wird einfach eine spannende Welt sein, ohne Sünde. Wer sich nebst dieser Predigtreihe mit dem Himmel intensiv beschäftigen möchte, möchte ich nochmals auf dieses Buch hinweisen. Da kann man sich auf der Liste eintragen. Ich werde dann das besorgen, auch wieder auf nächsten Sonntag, wenn das klappt. Dieses Buch ist noch ein bisschen umfassender als das, was ich euch erzähle. Es spricht auch noch über den Weg in den Himmel, also den Zwischenhimmel. Den habe ich jetzt weggelassen, habe ich schon mal darüber gepredigt. Ich habe mich jetzt auf diese drei Themen halt konzentriert. Aber das finde ich das Empfehlenswerteste, was ich gelesen habe. Auf der neuen Erde erwartet uns ein spannendes, interessantes und wohltuendes Leben. Würde Gott uns heute eine Stunde in diese Welt hineinnehmen und nach einer Stunde sagen, so Jürg, jetzt hast du es gesehen, jetzt kannst du wieder zurück. Was würden wir tun? Wir würden Gott anflehen und sagen, bitte, bitte Gott, lass mich doch hier, schick mich doch nicht zurück. Ich will hier bleiben. Nein, du gehst. Nein, bitte, bitte, lass mich. Wir würden flehen. Wir wollten nicht mehr zurück. So etwas haben wir noch nie gesehen. Das wird eine wunderbare Welt sein. Niemand will zurück. In Malachi finden wir ein schönes Bild, das versucht zu zeigen, welche Begeisterung die neue Erde in uns auslösen wird. Für euch, die ihr mir treu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen. Sie wird euer Recht an den Tag bringen und alle Wunden heilen. Ihr werdet Freudensprünge machen, wie Kälber, die aus dem Engelstall auf die Weide gelassen werden. Ich habe leider bei YouTube kein Filmchen gefunden, wo ich euch das hätte zeigen können. Ich habe etwas gesucht, aber bei den Kälbern, da gab es immer so lahme Kälber. Ich wollte ja die Kälber, die aus dem Stall kommen und springen. Habt ihr das schon mal gesehen, wie die, mit welcher Kraft, welcher Intensität die springen? Mit dieser Freude werden wir, da tanzen wir und da denken wir nicht, der andere spinnt. Weil wir haben gar keine Zeit zum Gucken, wohin der andere springt, weil wir selber so außer uns vor Freude sind. Dass wir gar keine Zeit haben zu gucken, was die anderen machen, interessiert uns dann, glaube ich, auch nicht so viel wie heute. Wie glücklich wird der Tag sein, wenn wir auf der neuen Erde ankommen werden? Wie glücklich werden wir sein, wenn wir mit eigenen, dann unvergänglichen Augen, keine Hornhautverkrümmungen mehr, kein grauer Star, keine Infekte im Auge, mit den unvergänglichen Augen das sehen werden, was uns Gott versprochen hat. Das Erbe, das uns Gott versprochen hat, ist die neue Erde, auf der wir ein abwechslungsreiches und interessantes Leben führen werden. Für dieses Leben werden wir eine Ewigkeit Zeit haben und wir werden nie, nie lebenssatt. Nie. Unser Leben wird sich unaufhörlich vorwärts entwickeln und wir werden uns jeden Tag freuen und den nächsten Tag mit Spannung erwarten. Einfach ein schönes Leben. Viel schöner, als wir es uns heute ausdenken können. Und wer auf diese Erde will, wer das bekommen möchte, was Gott uns versprochen hat, der muss sein Leben einfach Jesus anvertrauen. Paulus schreibt den Galatern: Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Nachkommen Abrahams. Und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, seine rechtmäßigen Erben. Und was hat Gott dem Abraham versprochen? Eines der drei großen Versprechen ist Land. Und das lesen wir im Hebräerbrief, wo es um die Glaubenshelden geht, dass Abraham das Land auf dieser Erde nicht in Besitz genommen hat, was ihm Gott versprochen hat, dass er wusste, dass ein besseres Land auf ihn wartet. Und wo ist das bessere Land? Im Himmel. Und wo ist der Himmel? Auf der neuen Erde. Und mit Abraham zusammen werden wir dieses Land, diese neue Erde besiedeln. Das finde ich einfach super. Da soll mir noch jemand sagen, der Himmel sei langweilig und eintönig. Wir können Jesus dankbar sein, dass er uns die Tür in diese neue Welt aufgestoßen hat. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist, dass du unser Leben erneuert hast, ewiges Leben geschenkt. Und dieses ewige Leben wird ein spannendes, interessantes Leben sein, ein Leben auf dieser neuen Erde, die du noch gestalten wirst, wenn diese Erde sich auflöst, so wirst du die neue Erde gestalten. Und der Himmel, das neue Jerusalem, wird auf diese Erde hinunterkommen. Und wir werden dort ein unbeschreiblich faszinierendes Leben führen. Und Herr, so möchten wir einfach lernen, uns mehr daran zu freuen, was du uns in Aussicht stellst, genauso wie Abraham mit diesem Gedanken lebte und dir treu blieb, weil er wusste, dass du etwas viel Besseres für ihn bereithältst. Paulus hat sich ausgestreckt, nach vorne ausgerichtet, weil er wusste, was du für ihn bereithältst. Und alle waren dir dankbar, weil das, was wir bekommen, einzig und allein wir dir, Herr Jesus, zu verdanken haben. Und so hilf uns, dass wir das nicht vergessen, dass wir den Himmel vor Augen behalten, unser Ziel nicht aus dem Blick verlieren, sondern dass wir mit dir unterwegs sind. Das bitte ich alles im Namen von deinem Sohn, Herr Jesus Christus, und alle, die mit mir einverstanden sind, sagen Amen.